Anders als bei der Clubwerbe im vergangenen Jahr hat Donald Trump die Siegerehrung der Weltmeisterschaft in diesem Sommer nicht für sich eingenommen. Spanien konnte in aller Ruhe feiern. Spanien ist neuer Fußballweltmeister, hat Argentinien in einem, sagen wir mal, langweiligen, ruppigen Zehnfinale 1:0 besiegt. Den Siegtreffer hat Ferran Torres, der eingewechselte Ferran Torres, in der 106. Minute erzielt. Über das Finale, über die bizarre Halbzeitshow und ein bisschen über das, was von dieser WM hängen bleibt, möchte ich gerne mit unserem WM-Experten Ari van Lent sprechen und mit Stefan Ösfeld aus der NTVD Sportredaktion. Mein Name ist Tobias Nordmann und damit herzlich willkommen zum NTVD WM-Podcast. So, das Finale ist vorbei. Spanien ist Weltmeister, 1:0 gewonnen. Gerade schon gesagt, dass Ferran Torres den Siegtreffer erzielt hat. Der zweite große Aufreger war die rote Karte gegen Enzo Fernandez in der 93. Minute. Ansonsten wird von diesem Spiel, glaube ich, nicht viel in Erinnerung bleiben. Oder höre ich da Widerspruch?
Eigentlich nicht. Ich denke, dass wir ein Spiel gesehen haben, was sehr einseitig gewesen hat und vielleicht am Ende, nee, sieglich am Ende verdiente Sieger, Gott sei Dank. Und zwischendurch immer habe ich gehofft, bitte, bitte lass es, also an den Fußballgott habe ich immer auf die Knie vom Fernseher gelegt und gesagt, bitte lass diese richtige Mannschaft gewinnen. Nicht, weil die Hälfte der Familie halb Spanier ist, aber weil mir das Gekicke von den Argentiniern wirklich ja, ein bisschen auf den Keks ging, auch auf der Art, wie sie gespielt haben. Probefaust und da habe ich nur gedacht, das darf heute nicht belohnt werden.
Stefan, was sagst du?
Ich habe irgendwann mal meine Tochter gefragt, ob sie noch wach ist. Da hat sie gesagt, leider. Und dann am Ende hat sie sich gefreut, dass Spanien gewonnen hat. Denn sie sagte auch immer, Argentinien hat die ganze WM gekauft. Und das wäre ja am Ende wirklich ein Problem gewesen. Hätte Argentinien dieses Spiel heute gewonnen, wäre der Verdacht zumindest naheliegend, dass meine Tochter recht hat. So hat sie das nicht und Fernand Torres hat aber recht. Der sagt nämlich, wie ich zu sagen pflege, am Ende klappt es immer für Spanien in dem Fall. Hochverdienter Sieg. Das Spiel muss man nicht groß drüber reden. Werden wir vielleicht trotzdem machen. War kaum anzuschauen. Auch aufgrund der, ich weiß gar nicht, wie du es gerade ausgedrückt hast. Für mich war es Brutalität der Argentinier, die das schon gegen England in der ersten Halbzeit ja gezeigt haben und jetzt hier wieder komplett ausfällig geworden sind auf dem Fußballplatz.
Und für alle, die es jetzt in den letzten Wochen, Tagen nicht so richtig mitbekommen haben, rund um Argentinien gab es ja die eine oder andere Theorie, die nah an Verschwörung heranging, die aber auch bestimmte Wesenskerne hatte. In der Vorrunde eine rote Karte, eine klare rote Karte gegen Messi nicht gezeigt. Das war das Viertelfinale gegen Argentinien, ein zumindest fragwürdiges Foul vor dem 3-2-Siegtreffer, nicht vom VAR gecheckt und eine unverhohlene Nähe von Infantino zur argentinischen Nationalmannschaft gesteuert, vor allen Dingen durch KI-Bilder und KI-Videos. Und heute auch wieder hätte Enzo Fernandez, glaube ich, nicht rot bekommen, dann wäre der Aufschrei riesengroß gewesen. Und dann gibt es ja noch den Kollegen Paredes, der eingewechselt wurde und offensichtlich auch ganz gute Drähte zum von Ari schon beschworenen Fußballgott hat, der wahrscheinlich heute mindestens drei rote Karten hätte sehen können. Aber am Ende erst, glaube ich, für die Klopperei nach Abpfiff dann mit Rot vom Feld geschickt wurde, beziehungsweise gar nicht mehr vom Feld geschickt wurde, weil gab ja niemanden mehr, den man vom Feld schicken konnte. Ja, wollt ihr noch über das Spiel reden oder ist damit alles auserzählt?
Ja, was kann man sagen? Also ich finde, dass es dann schon nicht endspielwürdig war, aufgrund natürlich auch, dass Spanien das Spiel eigentlich beherrscht hat und auch da die Argentinien so schwach war. Und es dann auch vielleicht tatsächlich dann auch eine bestimmte letzte WM sein wird von Messi. Das wünsche ich mir da auch, weil ich glaube, er ist natürlich kein Teil der Mannschaft und er konnte seiner Mannschaft sichtlich oder ja, seine Mannschaft nicht helfen heute, aufgrund, weil er auch wirklich, wir haben es schon gemessen gehabt, gefühlt 4,5 Kilometer nur gelaufen ist oder gegangen ist und alles andere war zu wenig. Und klar, wir wollen natürlich nicht jetzt respektlos über die Argentinien reden, aber doch, puh, wie was sie heute abgeliefert haben, war es nicht endspielwürdig.
Ja, vielleicht auch noch eine kurze
Ich ganz
Statistik,
kurz,
Stefan, bevor.
ich habe die Daten zu Messi noch. Er ist 4,5 Kilometer pro Stunde Average Speed gelaufen und insgesamt hat er in 120 Minuten 8,5 Kilometer absolviert, was auf Also ich hätte auch weniger getippt, bin ganz überrascht gewesen, aber klar, bei 4,5 Kilometer in der Stunde im Schnitt kommst du halt in 2 Stunden dann auch auf 9 Kilometer.
Ja, wovon auf die vielleicht letzten, die letzte Viertelstunde, 10 Minuten hatte viel gelaufen, wo es 0-1 fand, ja.
Hat auch den ersten Torschuss für Argentinien gehabt in der, weiß ich, 118. Minute. Ein Versuch der Reingabe, der dann auf genau, dem Tornetz landete.
Eine kurze Statistik, Argentinien hat tatsächlich offiziell 2-mal aufs Tor geschossen und das war dann wahrscheinlich tatsächlich in der 118. Minute das erste Mal und dann noch einmal in der 120. oder 119. Die Chance war allerdings gar nicht so zu unterschätzen. Wer ist der? Giuliano, glaube ich, ne, mit Vornamen. Simeone, aus ganz guter Situation, Ball, ein bisschen viel Rücklage übers Tor geschossen. Aber wäre eine Situation gewesen, wo Argentinien hätte noch den Lucky Punch setzen können. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, wie gerade von Aria schon gesagt, niemand hätte gewollt, dass das Spiel in der Form an die Argentinier geht. Lionel Messi, haben wir gerade schon drüber gesprochen, vor 4 Jahren in Katar haben wir auch schon drüber gerätselt, macht er weiter, hört er auf, er hat weitergemacht, ist jetzt Vize-Weltmeister, hat eine solide bis gute Weltmeisterschaft in Teilen gespielt. Das Finale war ein Rausreißer nach unten, dass seine Zeit abgelaufen ist auf dem Niveau, wurde heute dann offensichtlich. Trotzdem, was bleibt euch von dieser WM hängen? Viele Aufreger, viele Eklats, viele große Momente der Superstars. Erste WM mit 48 Teams, ein Gianni Infantino, der fantasiert, ein Donald Trump, der Gianni Infantino unverhohlen bittet, die nächste Weltmeisterschaft aus den Händen von Marokko, Spanien, Portugal, Uruguay, Argentinien, Brasilien zu reißen und zurück in die USA zu bringen. Worüber werden wir ab morgen reden, wenn wir uns an die Weltmeisterschaft 2026 erinnern?
Ja, fast alle Punkte, die du gerade so ein bisschen angesprochen hast. Aber ich glaube, was ein bisschen, was mir doch unheimlich gestört hat, ja, diese Härte, diese WM. Ich habe es immer, die in den ersten Spielen, die Deutschland gespielt hat, immer den Schiedsrichter immer ein Kompliment gegeben, dass sie eine gesunde Härte hatte. Das, was während des Spiels immer passiert, dass das immer sehr korrekt war. Aber so die letzten Spielen, wo es dann um ja, die K.O.-Spiele war, schon eine brutale Härte, wo wirklich die rote Linie oft überschritten wurde. Und wie gesagt, was ich so empfinde, dieses Niveau, diese WM war schon sehr, es gab schon sehr ganz viele Spiele, wo du sagst, das ist einfach zu wenig, das macht keinen Spaß zu gucken oder wofür stehe ich eigentlich auf so mitten in der Nacht, um überhaupt was zu gucken.
Ja, du hast ja auch 24 Spielen, also den dritten Spielen der Gruppenphase, den hat man ja fast jeden Wert auch genommen. Da gab es ja dieses Extrembeispiel Frankreich gegen Norwegen, wo Norwegen dann mit der kompletten B-Mannschaft aufgelaufen wurde. Der Modus wurde ja dahingehend geändert, dass der direkte Vergleich dann zählte. Da stand schon sehr, sehr viele Platzierungen fest vor dem letzten Spieltag, so dass dieser letzte Spieltag beinahe sinnlos wurde. Dazu hast du halt diese 104 Spiele gehabt und so verwischt sich das alles. Ne? Ich habe ein Interview mit so einem Sportökonomen Dominik Schreier geführt, der sagte, Fußball sei so ein bisschen jetzt wie Netflix, die WM. Läuft halt so nebenbei, massenkompatibel, kann man sich anschauen, kann man mal hinschauen und kann man auch nicht hinschauen, wenn man will. Und so ein bisschen ist es so. Es läuft dann halt immer ein Spiel, 5 Spiele. Jetzt natürlich für uns mitten in der Nacht. In den USA ist es halt tagsüber gewesen. Dann hast du halt geguckt, wer spielt denn da gerade? Ach, Bosnien gegen Schweiz. Ja, 10 Minuten mal schauen. Morgen gibt es die Fortsetzung woanders. Das wird ein bisschen beliebig. Und dann die K.O.-Phase, klar, die Schiedsrichterleistung, die du da gerade angesprochen hast, Ari, die waren ja in großen Teilen, hat ja vielleicht mit dem Deutschlandspiel angefangen, spätestens dann aber mit dem Frankreich-Paraguay-Spiel, wo die extreme Härte sichtbar wurde. Echt lahm das Ganze. Und es gab ein paar Ausreißer nach oben aber auch. Kap Verde gegen Argentinien das Spiel. Ich habe ja ein paar gesehen in den USA auch, die richtig gut waren. Die Spiele in Mexiko waren toll. Mexiko war eine ganz eigene WM. Das wird hängen bleiben. Aber dürfen wir nicht vergessen, dass die WM eben nicht nur in Amerika, also in den USA stattgefunden hat, sondern in den Amerikas, in Mexiko und auch in Kanada. Das hat hinten raus, dadurch, dass sie so schnell auch verschwunden ist, dann aus den anderen beiden Co-Gastgeberländern, ja kaum noch, ist das kaum noch in Erinnerung, weil es einfach auch so lang gezogen ist. Deutschland, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, ausgeschieden und seitdem sind wir 3-mal um die Welt geflogen quasi.
Ja, das stimmt. Den Artikel habe ich tatsächlich auch gelesen und ich hab mich da ein bisschen reinbesetzt, weil er hatte natürlich nicht ganz Unrecht, wenn er sagt und das so empfindet macht, der Fußball wird ja jetzt mehr, immer mehr ein Show. Also das merkt man ja und das wird vielleicht zum Show gemacht und das gefällt mir überhaupt nicht. Und ja, es ist typisch amerikanisch oder südamerikanisch, ich weiß es nicht, aber das ist mir zu viel. Und wir verlieren ein bisschen dadurch den Fußball, finde ich. Mittlerweile gehen ja auch alle dann im Stadion, um ja, 20 Tore zu sehen. Ist denen eigentlich egal, was passiert, ein bisschen Halbzeit. Aber dieses typische Fansein weiß ich dann nicht mehr, ob es das so gibt. Und ja, meine größte Bitte wäre, Infantino, bitte gib uns den Fußball wieder zurück, wie er mal so ein bisschen war, weil so, finde ich, verlieren wir das ein bisschen aus dem Auge.
Genau, für uns, die ja vor allen Dingen Fußballromantiker sind und weniger Eventisierungsfans oder Giannisierungsfans, gab es noch einen finalen, pardon, Arschtritt, aber diese Halbzeitshow, 27 Minuten, klar, ein bisschen auf und abgebaut wurde. Aber das hat ja das Ganze nochmal ad absurdum geführt, also dass die FIFA ihre eigenen Regeln sprengt. Gut, das haben wir bei dem Turnier jetzt schon häufiger erlebt, aber dass sie dann, weiß nicht, aus einer maximal zulässigen 15-minütigen Verlängerung eine 27-minütige Verlängerung macht, Halbzeitpause, nicht Verlängerung, pardon. Das war ja schon schräg, aber was sich dann da abgespielt hat mit Madonna in den Katakomben, mit zwei, sagen wir mal, etwas außer Form geratenen brasilianischen Fußballlegenden und was dann alles noch passiert ist zwischen Graf Zahl und der Muppet Show, also das war ja nun wirklich schwer zu ertragen. Das wird sicher auch hängen bleiben, aber vielleicht dazu gerne auch nochmal eure Meinung. Ich habe mich da ja gerade ziemlich festgelegt.
Ja, ich schließe mir da total an, was du gerade gesagt hast. Es war für mich sehr, sehr irritierend, weil ich gedacht habe, ja, ob der NFL eigentlich schon das Endspiel im Juli hat. Ja, wurde mir dann kurz danach bewusst, dass es dann eigentlich jetzt die zweite Halbzeit losgeht. Habe ein bisschen Mitleid gehabt mit den Spielern in der Kabine oder mit dem Trainer. Ich weiß, wie es ist. Manchmal will man nach 15 Minuten schon wieder raus, um alles besser zu machen oder weiß ich was, um sich zu bewegen. Und man muss dann noch eine gute Viertelstunde warten, um überhaupt dann, weil andere sich vergnügen oder weil sie glauben, dass es das Beste ist, was es gibt durch diese Show oder der beste WM. Dass man darauf, wie gesagt, das bringt einfach alles durcheinander und die haben sich, wie gesagt, bestimmt schon eine Viertelstunde warm gemacht in der Kabine Trakt.
Also hast du nicht das Gefühl gehabt, dass es zumindest sportliche Auswirkungen auf das Spiel genommen hat, dass sie da jetzt 12 Minuten länger in der Kabine haben warten müssen?
Ja, wir haben es ja mitbekommen, dass nur der Argentinier in der zweiten Halbzeit nach einer Minute, glaube ich, eine weggehauen hat. Ich glaube, das war das einzigste Emotionale, was die Argentinier dann verändert haben. Aber sonst ist alles beim Alten geblieben. Und in dem Fall hat es, glaube ich, nicht so bewirkt, außer die Wartezeit. Und ja, jeder muss natürlich seine eigene Meinung machen. Aber im Moment geht es natürlich unheimlich wieder so ein Event. Mir tut es nicht gut. Ich würde vielleicht, wenn ich es immer so sehen würde, dann tatsächlich weniger Fußball gucken am Ende.
Was mich ja am meisten erschreckt hat, war, wie langweilig das Ganze auch noch war dabei. Ja, da nehmen die so viel Zeit in Anspruch, produzieren das, lassen das von Chris Martin von Coldplay produzieren, kündigen ja wochenlang jeden Tag irgendwie einen neuen Show-Act an. Dann steht da Justin Bieber mit der Gitarre, mit der Akustikgitarre und man schläft ja beinahe ein. Also im Stadion selbst, wir haben unseren Kollegen David Bedürftig ja dort gehabt. Ich hatte kurz mit ihm geschrieben, er sagt, das hat überhaupt gar keiner wahrgenommen, bis auf diesen kurzen Einminüter von Shakira, die da ein bisschen für Stimmung gesorgt hat. Es wirkte wie so eine Prog-Rock-Oper, die kein Ende finden wollte, aber auch keinen interessiert. Bin ich voll bei euch. Was wollen wir damit? Das hat ja nichts mehr mit dem Sport zu tun, weswegen wir da entweder Profi geworden sind oder Profi werden wollten und dann doch nur Stehplatz-Hooligan wurden.
Ja, ist dann wirklich die Frage, wo das alles hingeht. Ne? Wir haben ja auch schon oft genug über die Ticketpreise, über diese absurden astronomischen Ticketpreise gesprochen. Ob du damit wirklich ein Publikum anlockst, was sich damit zufrieden gibt, wie wir es tun würden, ein Fußballspiel zu sehen, hoffentlich ein gutes Fußballspiel zu sehen. Oder ob du damit dann vielleicht doch eher ein Publikum anwirbst, was auch an diesem Eventcharakter interessiert ist, was mit solchen Aktionen dann noch mehr ins Stadion getrieben wird. Wäre sicherlich die falsche Entwicklung, das habe ich ja bei euch beiden auch gerade rausgehört, dass das keiner von euch will. Aber es ist sicherlich auch was, was bei dieser WM hängen bleibt und was vielleicht auch ein Spiegel ist für das, was uns in Zukunft erwartet. Wir haben in 2 Jahren dann die Europameisterschaft in England, da kann man ja dann oder in Großbritannien Da kann man ja nur sehr darauf hoffen, dass das vielleicht wieder eine Rückbesinnung auf den Fußball ist. Wir haben ja auch schon mal vor ein paar Tagen drüber gesprochen, Stefan, dass die 1996er EM ja auch ein absolutes Highlight-Turnier war. Von der ganzen Emotionalität war natürlich auch in einer anderen politischen Zeit, die 90er Jahre, alle ein bisschen unbeschwerter als die 2020er Jahre, in denen wir uns gerade befinden. Wäre ja die Hoffnung, dass sich die UEFA, die sich ja auch gegen die FIFA stellt, vielleicht bei so einer kontinentalen Meisterschaft in England, im Mutterland des Sports, ein bisschen auf den Kern besinnt. Aber was dann 2030 kommt mit den ganzen Spinnereien von Infantino, 64 Teams in drei Gastgeberländern plus drei Bonusspiele in Südamerika, das wird, glaube ich, wild, fürchte ich.
Vielleicht ist das aber einfach der Weg, den wir jetzt beschreiten, und es wehrt sich ja auch keiner, ne? Die Kontinentalverbände wehren sich nicht. Der Guardian berichtete gestern, dass 200 Nationalverbände Infantino unterstützen wollen bei der Wiederwahl im kommenden März, wo eigentlich ich dachte, der würde jetzt einfach die Amtszeit, dritte Amtsperiode, er könnte gar nicht mehr gewählt werden. Jetzt unterstützen ihn halt 200, weil er denen natürlich das Geld bringt. Die haben jetzt durch 15 Milliarden Dollar Umsatz gemacht in dem letzten Zyklus, anstatt
11, glaube ich, ne?
geplante 12 oder was sie hatten, sondern nochmal
Ja.
drei draufgepackt. Dieses Geld fließt ja in Teilen zurück dann an die Verbände. Die freuen sich alle und können ihre
Hoffentlich.
Fußballplätze bauen oder was mit dem Geld halt so passiert. Und alle profitieren davon. Lehnt sich keiner auf. Die UEFA macht es zumindest dann, du hast es ja gerade erwähnt, 2028, hat gesagt, keine teuren Tickets, keine Hydration Breaks, was ja in England nun wirklich und in Schottland und wäre es wirklich nicht zu verantworten, die Spieler da durchspielen
Regenpause,
zu
eher in
lassen.
Regenpause.
Ja, Regenpause. Das wird also nochmal so eine Rückbesinnung auf den normalen Fußball geben. Ja. Dann müssen wir da durch. Oder irgendwer lehnt sich mal auf. Das sehe ich aber nicht.
Nee, dadurch, dass du ja bei der FIFA auch das Konzept oder das Prinzip hast, dass jeder Verband eine Stimme hat, hast du ja auch ein bisschen so diesen Zirkel der Mächtigen außer Funktion gesetzt. Und wie du sagst, ne, wenn die kleinen Verbände viel Geld bekommen, das nehmen sie natürlich gerne. Wenn sie es in die Infrastruktur stecken, dann ist das eine gute Entwicklung. Aber das ist ja auch nicht immer und überall auf der Welt gegeben, nicht immer und überall vorgekommen. Und dann kannst du dir natürlich die Macht mit solchen finanziellen Möglichkeiten absichern. Also das ist ja, kannst du ja auch einmal positiv bewerten, wenn du solche Einnahmen generierst. Da hat die FIFA jetzt ja auch nicht so viel falsch gemacht, zumindest im Sinne des Kommerzes und der finanziellen Weiterentwicklung des Fußballs.
Der Fußball hat die Welt vereint, das haben wir auch. Das ist ja auch eine Sache, die wir hier ein bisschen mitgenommen haben von der WM. Aber die Leute, die in den USA waren, fanden es alle toll. Es gab kaum Aggressivität zwischen den einzelnen Fangruppen. Es gab mal hier und da eine Schubserei zwischen Argentinern und Engländern, die ihren Falklandkrieg nach Atlanta getragen haben. Aber nichts Gravierendes. Aber ansonsten war das alles toll. Völkerverständigung, so wie man es haben will, für die Leute, die reingelassen worden sind, wenig Afrikaner, wenig Asiaten. Das muss man alles immer da mit bedenken. Die Bilder, die wir gesehen haben von Aris Niederländern, die durch die Städte marschiert sind, toll. Die Norweger toll, die Schotten toll. Haben viele Eindruck hinterlassen. Die kleinen Länder, Kap Verde, Rechtfertigung für diese 48 Nationen hat man gefunden.
Ja.
Trotzdem geht man ganz schön erschöpft aus diesem Turnier raus.
Total. Das ist auch nur so eine, ist ja auch nur eine Teilrechtfertigung, ne? Also es haben Mannschaften, Kap Verde ist da sicherlich ein sehr rühmlicher Außenseiter und Norwegen ja eigentlich gar nicht nach der Qualifikation, die sie gespielt haben. Hat natürlich Spaß gemacht, denen zuzugucken, aber es waren ja auch viele Länder, über die wir einfach gar nicht reden. Also ich glaube, über Iran, Irak, Jordanien, Usbekistan, da werden in 3 Tagen die Leute gar nicht mehr wissen, dass die überhaupt bei dieser WM dabei waren. Also von daher ist es schön, so ein paar Außenseiter dann zu haben und die zu sehen. Aber wenn es dann vielleicht irgendwann 64 werden, Ari, da bin ich auch echt bei dir, dann braucht man sich, oder auch Stefan, ne, mit deiner Netflix-Geschichte, die du gerade erzählt hast, da braucht man sich die Spiele nicht mehr angucken, nicht mehr alle. Da wird man sich dann,
Nein.
glaube ich, sehr auf die Highlights konzentrieren.
Klar, ich schließe mir alles an, was ihr sagt. Ich finde es immer, es ist immer noch eine Weltmeisterschaft und es ist immer schön, wenn, das ist richtig, wenn Curaçao, es ist alles lustig und es ist alles auch volle Sympathien, absolut. Und wenn sie so eine Nationalmannschaft dann auch mal gewinnt, dann ist es lustig oder da wenig Lust für den anderen oder wie gesagt, für eine Überraschung sorgen. Aber am Ende ist es eine WM, wo die besten Mannschaften der Welt sind. Und wenn es dann nicht mehr gegeben ist und wenn dann die Qualität darunter leidet, weil es mehr dann ständig nur eine Völkerverständigung gibt mit Show und etc. Ich glaube, dann verlieren wir ein bisschen das, was wir eigentlich, wofür das Turnier eigentlich ist. Und das ist dann doch irgendwie die Beste der Welt zu sein und das Messen und das fehlt untereinander.
Stefan, du hast nochmal zum Mikrofon gegriffen.
Ich habe das die ganze Zeit in der Hand.
Aber das sah jetzt nach einer bewussten Bewegung aus, als wolltest du nochmal.
Aber wir können ja mal über den fast Besten der Welt reden, Thomas Tuchel noch. Nachdem wir beim letzten Mal beisammen waren, musste er einmal durch den Sturm gehen, hat jetzt 6-4 gewonnen, das Spiel um den dritten Platz, das ist, glaube ich, neuerdings auch das Bronzespiel heißt.
Bronzefinale, glaube ich sogar.
Bronzefinale, okay. Ja, so genau habe ich mich damit nicht beschäftigt. Und zwischendurch war er eigentlich fast gefeuert. Ich war ein bisschen überrascht von der Härte der Kritik an Tuchel. Hätte nicht gedacht, dass ihm da sein Deutschsein so vorgehalten wird in England. Ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht in den nächsten 1-2 Wochen, ob er da rauskommt oder nicht.
Ja, absolut. Ja. Also super spannende Geschichte. Ich glaube, mit dem Spiel um Platz 3 hat er tatsächlich nochmal ein bisschen Boden gut gemacht. Ich habe irgendwo gelesen, ich habe das Spiel leider nicht gesehen, aber er muss ja wohl auch bei der Namensverkündung ziemlich ausgebuht worden sein von den englischen Fans. Das hätte mich jetzt auch überrascht oder würde mich auch überraschen, wenn es so wäre. Klar, die haben natürlich dann im Halbfinale ihren Traum wieder platzen sehen. Die müssen jetzt weitere 2 bis 4 Jahre darauf warten, ihre Schmerztherapie fortsetzen zu können. Mal gucken, ob es dann gelingt. Ari, du hast ja nach dem letzten Spiel, nach dem Halbfinale aus, auch gesagt, dass Tuchel sich nicht vercoacht hat. Du hast ihn ja ein bisschen in Schutz genommen und gesagt, er hat ein bisschen auf das reagiert, was passiert ist. Wie siehst du das mit Tuchel? Also, dass es weitergeht, ja, glaube ich.
Für mich wäre das selbstverständlich, wenn es weitergeht. Also ich glaube, ich finde es einfach tatsächlich, wenn wir es mitkriegen, wir Deutsche sind natürlich, und ich bin ja mittlerweile auch ein deutscher Pass, also ich bin auch ein kleiner Nörgler geworden jetzt. Aber die Engländer machen das extrem. Und ich glaube, dass es dann durch die ganzen Experten, die es gibt, die ziemlich extrem und schlecht mit ihm umgegangen sind, schon eine gewisse Reaktion auch von den englischen Fans kommt. Und das finde ich nicht korrekt, weil es ist immerhin ein Halbfinale. Und das ist einfach so einfach nicht zu erreichen, finde ich. Und um dann doch zu sagen, einen kühlen Kopf zu behalten und diese auch dann souverän zu gewinnen, 6-4, wie, ob man das jetzt ernst nimmt, dieses Spiel oder nicht. Aber ich finde dadurch, ich finde es dann doch schon ein bisschen unverschämt, wie die englischen Fans dadurch reagiert haben, um während des Spiels den auszupfeifen. Geht gar nicht. Das ist No-Go, finde ich.
Ja, und die Argumentation, die ja so immer mitschwang, dann war ja, wir haben hier den Trainer für teuer Geld verpflichtet, damit er besser coacht als Gareth Southgate. Und dann führt er die ins Halbfinale, was, wie Ari sagt, wirklich richtig gut ist. Es gibt diese Aufregung und sagen jetzt, dann holen wir den nächsten teuren Trainer. Wir wollen jetzt alle Pep Guardiola haben, wenn Pep Guardiola denn verfügbar ist. Habe ich 1000 Mal bei englischen Kollegen gesehen, die jetzt davon berichteten, dass der englische Verband unbedingt Pep Guardiola verpflichten muss.
Was man Tuchel ja vielleicht auch noch zugute halten muss, was, glaube ich, viele irgendwie auch vergessen. Also ich habe 2024 die EM ja hier vor Ort in Gelsenkirchen gesehen und auch die Engländer, glaube ich, 3 oder 4 Mal. Also Southgate-Fußball war wirklich zum Abgewöhnen und da weiß, glaube ich, keine englische Nationalmannschaft, wie sie jemals ein Spiel gewonnen hat, auch wenn sie ja tatsächlich relativ viele Spiele gewonnen hat. Und da war der Tuchel-Fußball schon ein ganz anderer und ich glaube, vielleicht zu den anderen Mannschaften, die sich durchs Turnier relativ weit durchgespielt haben, war der Weg der Engländer auch nicht einfach. Also in der Vorrunde Kroatien, dann das Spiel in Mexiko im Aztekenstadion mit Stefan, wo du da warst, dann die Norweger, dann Argentinien. Also die können, glaube ich, schon mit Fug und Recht behaupten, dass sie eine Menge leisten mussten. Und wenn du dann bis ins Halbfinale kommst, klar, das ist dann am Ende auch eine bittere Niederlage, die du selber zuzuschreiben hast mit der Leistung nach dem 1-0. Aber ich glaube schon, dass die im Prinzip echt ein gutes Turnier gespielt haben.
Ja, die haben ja vor allen Dingen auch, wie du es gerade gesagt hast, Mexiko und dann Norwegen, Verlängerung in Miami bei, ich glaube, an dem Tag waren es 32 Grad halt, ne, und hohe Luftfeuchtigkeit. Vorher die Höhe. Argentinien hatte zwischendurch nochmal ein Spiel in so einem geschlossenen Stadion. Aber das wird viel Kraft gekostet haben, auch weil die Spiele kamen ja am Ende relativ dicht hintereinander. Da waren 3, 4 Tage Pause, die sind dann immer noch nach Kansas geflogen und wieder zurück. Relativ weite Flüge auch. Ja, passiert dann halt ein Einbruch. Aber wie ich das vorhin gesagt habe, bei den Spaniern, ne? Also in den letzten 5 Minuten hatte ich heute auch das Gefühl, dass Tuchel da auf der Bank saß. Und da hat man ja auch gesehen, und ich glaube, das war sogar dann auch Torres, der gesagt hat, wenn man gegen Messi spielt, hat man immer Respekt und Angst. Ja, das kommt halt auch noch hinzu. Auch
Das
wenn.
hat man ja auch gemerkt. Ja. Das hat man dann auch tatsächlich gemerkt. Hat er nicht ganz Unrecht gehabt. Ja. Ob sie dann Angst haben, oh, Messi spielt ihm gleich nochmal rein. Oh, wir müssen aufpassen. Es wurde immer weniger. Es wurde immer weniger.
Naja, wenn du dann irgendwie, weiß nicht, ein paar Meter vor dem großen Triumph oder für manche ja von denen, also für Yamal und Pedri und so, das ist ja der größte Triumph ihrer Karriere bislang. Wenn du dann da irgendwie kurz davor stehst, dass du dann auch nochmal nervös bist, weil die Argentinier ja noch nichts mehr zu verlieren haben, dann natürlich irgendwie versuchen, noch auf Zwang dieses 1-1 zu erzielen, ist ja auch völlig klar, dass du dann irgendwie auch nochmal was in deinen Köpfen passiert.
Ja, das war ja bei den Engländern wahrscheinlich auch, das kam ja noch hinzu, ne? Also es war mit Sicherheit relativ schlecht gespielt, die letzten 40 Minuten, die sie da hatten, nach der Führung. Aber auch da, Tuchel ja später auch gesagt, der englische Kopf, hat auch Probleme.
Und
Ja,
außerdem, sie sitzen fast 5 Wochen sitzen drüben, sitzen, hängen sie zusammen. Also ich glaube alles, die ganze Reise, wie du gerade schon angedeutet hast, das schlaucht so sehr. Und das war vielleicht dieses 1-0 war so eine Erleichterung, wo du sagst, so, irgendwie suchen wir das mal erstmal über die Bühne zu kriegen. Oder weiß ich was, was da passiert ist. Irgendwie eine Erleichterung. Und dadurch ist da vielleicht etwas entstanden. Zu bequem vielleicht. Aber ich finde, die Engländer haben echt ein gutes Turnier gehabt für ihre Verhältnisse. Weil dieses Turnier alleine durch diese Zeit und Reisen und Wetter, da mal 19 Grad, dann 33 Grad, ich glaube, das macht eine fix und fertig am Ende. Und die sind alle froh, wenn sie morgen auf dem Couch liegen zu Hause und ja, wenn sie einen Kilkenny trinken können.
total.
ja, und das ist ja dieses ewige Thema bei den Engländern, dass sie einfach die längste Saison haben. Ne? Wenig von denen spielen halt im Ausland, Harry Kane, Jude Bellingham, aber sonst sind ja auch einfach viele in der Premier League, viele Spiele mit den ganzen Pokalwettbewerben. Oft kommen englische Mannschaften im Europapokal weit. Das ist ja einfach eine Belastung, die sie einfach mehr haben. Ne? Die haben ja 5 bis 10, manche vielleicht 15 Spiele mehr in den Knochen, wenn sie zur WM fahren. Du hast es ja auch, glaube ich, in einem deiner Texte geschrieben, Stefan Declan Rice, der sich da teilweise aufopferungsvoll übers Feld schleppt, obwohl er augenscheinlich gesundheitliche Probleme hat, ist ja auch eine Diskussion, die immer wieder kommt, die jetzt zum englischen WM aus nicht angestoßen wurde, aber ich glaube, im Hinterkopf kann man das immer auch nochmal haben, dass da sicherlich auch nochmal eine ganz andere Belastung auf denen lastet, als es bei manch anderer Nationalmannschaft gewesen ist.
Ja, wir sind aber trotzdem auch ganz viele, ich glaube in England Premier League, ich weiß nicht, ob da noch ganz viele Engländer spielen. Man muss schon sehen, dass was in anderen Nationalmannschaften, wie viel von denen eigentlich auch in England schon spielen. Also die
Stimmt
haben
auch,
die
ja.
natürlich auch teilweise große Belastung. Und wenn du das heute schon hörst, von wer alles schon in England spielt, das ist, aber wie gesagt, da ist auf jeden Fall was dran, ja.
Das stimmt. Machen wir Schluss für heute oder für diese WM?
Ja, Bundestrainer haben wir. Ari ist es nicht geworden. Schade.
Nein, nein. Okay, ich bin holländische Mannschaft auch nicht. Also, tja, muss dann weitermachen.
In 2 Jahren dann der nächste Anlauf.
Schon gelernt, wie man Arne Schlott ausspricht. Also.
Ja, das war Anne Schlott.
Dann vielen Dank, Ari. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war unser WM-Podcast von NTV. Sie können uns abonnieren auf den üblichen Kanälen und wir freuen uns, wenn es weitergeht beim nächsten großen Turnier oder wann auch immer wir den nächsten Sport-Podcast aufnehmen. Auf Wiederhören.